Ich habe mal von einem alten schottischen Gebet gehört, das lautet: O Herr, mögest du uns schenken, dass wir immer Recht behalten, denn du weißt, dass wir niemals unsere Meinung ändern werden. So kann man ja leben, nicht wahr? Also man kann eine Überzeugung haben und sie niemals ändern. So kann man leben. Aber man verpasst natürlich einiges. Ich denke, wir kennen die Erfahrung, dass wir es für ziemlich respektabel halten, wenn jemand eine lang gehegte Überzeugung auch nochmal bereit ist zu hinterfragen. Ich sage immer, es ist ein Zeichen von Größe, wenn man in der Lage ist, in der Öffentlichkeit seine Meinung zu ändern. Das kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr mal jemanden überzeugen wollt, sagt zu ihm, es ist ein Zeichen von Größe, wenn man in der Öffentlichkeit seine Meinung ändern kann. Ich erinnere mich zum Beispiel an eine Begebenheit aus meinem Theologiestudium. In einem Seminar über einen neutestamentlichen Text hat einer meiner Professoren mit einem Studenten eine Diskussion über eine Textstelle angefangen. Und die Diskussion ging so hin und her und der Dozent sagte, das muss man so verstehen. Der Student sagte, nein, das muss man so verstehen. Dann sagte der Dozent wieder, nein, das muss man aber doch so verstehen. Und der Student sagte, nein, überlegen Sie doch mal, das muss man so verstehen. Irgendwann hörte die Diskussion auf. Der Dozent trat zum Fenster, sah eine Weile versonnen nach draußen und sagte dann, das habe ich jetzt 20 Jahre lang so gesehen. Aber ich glaube, Sie haben recht. Ich werde das von jetzt an anders sehen. Und wir waren alle schwer beeindruckt. Also, es ist eine Tugend, wenn man in der Lage ist, eine lang gehegte Überzeugung auch nochmal zu ändern, wenn man Gründe dafür hat. Eventuell ist ja alles ganz anders, als wir immer dachten. Vielleicht ist ja alles ganz anders, als wir immer dachten. Vielleicht gilt das auch in Bezug aufs Christsein. Ich weiß ja nicht, was bei euch abgeht, wenn ihr hört, Jesus oder Christsein oder so. Vielleicht ist ja alles ganz anders, als wir bisher dachten. Das fängt schon beim Titel dieses Abends an. Jesus, ein heruntergekommener Gott? Fragezeichen. Dieses heruntergekommen, das ist tatsächlich wörtlich gemeint. Christen glauben an einen heruntergekommenen Gott. An einen Gott, der heruntergekommen ist auf unsere Ebene, auf unsere menschliche Ebene. Und ich kann gar nicht genug darüber staunen, was das bedeutet. Also niemand ist gezwungen, das zu glauben, einfach nur, weil ich das erzähle. Aber wenn man das auch nur ein paar Sekunden lang mal wirklich ernst nimmt, dann merkt man, dass dieser Gott, wenn er wirklich so ist, vollkommen anders ist als alles, was wir wahrscheinlich bisher für Gott gehalten haben. Wenn wir das nur ein paar Sekunden lang mal wirklich ernst nehmen, was Christen glauben, und sei es nur als Denkexperiment, dann ist Gott völlig anders, als wir bisher gedacht haben. So anders, dass manche sich daran auch reiben und sagen, das soll Gott sein, wovon ihr da redet? Das sieht aber ziemlich heruntergekommen aus. Also deswegen der Titel Jesus, ein heruntergekommener Gott. Bevor ich weiterrede, würde ich euch gerne auch nochmal begrüßen. Schön, dass ihr alle da seid. Es gibt ja so verschiedene Motivationen, zu einem solchen Vortrag zu kommen. Erste Motivation wäre, dass man irgendwie zu den Veranstaltern gehört, dann empfiehlt es sich auch dabei zu sein. Die zweite Motivation, wenn es eine christliche Vortragsveranstaltung ist, das sind die Leute, die nenne ich immer die Orthodoxie-Tester. Die überlegen sich, das ist ein christlicher Referent, der hält einen Vortrag, wollen wir mal schauen, ob dieser Referent rechtgläubig ist oder nur rechtgläubig. Das sind die Orthodoxie-Tester, sind auch relativ verbreitet. Dritte Möglichkeit, warum man zu einem solchen Vortrag kommen kann, ist, dass man von irgendjemandem mitgeschleppt worden ist. Vielleicht hat irgendjemand zu euch gesagt, komm doch mal mit, komm doch mal mit. Und ihr habt gesagt, wieso, was ist denn das? Ist doch egal, komm mal mit. Also wenn ihr zu dieser Gruppe gehört, herzlich willkommen. Ich hoffe und wünsche euch, dass ihr von diesem Abend profitiert. Es gibt noch eine weitere Motivation, warum man hier sein kann. Das sind Skeptiker. Leute, die sagen, ja, ich weiß, es geht hier um den christlichen Glauben. Und ich bin aber sehr skeptisch. Ich möchte mal hören, was da gesagt wird, ob das plausibel ist. Dazu habe ich nur zu sagen, herzlich willkommen. Ich habe ein Faible für Skeptiker. Ich bin selber in gewisser Weise ein skeptischer Mensch. Das habe ich gestern schon gesagt. Skepsis ist, wenn man sie richtig versteht, eine Tugend. Nämlich die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas erzählt, so einen Schritt auf Distanz zu gehen und zu sagen, kann ja sein, aber sag mir erstmal Gründe. Sag mir erstmal, dass das plausibel ist. Skeptiker sind also willkommen, Skepsis ist willkommen. Darum ging es vor allem gestern. Gestern habe ich vor allem darüber nachgedacht, ob denn der christliche Glaube denkbar ist. Ist Glaube denkmöglich? Ist es intellektuell redlicherweise möglich, Christ zu sein? Ich finde das eine sehr berechtigte Frage und ich habe sie für mich positiv beantwortet. Das war übrigens auf meinem eigenen Weg zum Glauben auch ziemlich wichtig. Darüber habe ich gestern vor allem nachgedacht. Meine Erfahrung ist allerdings, vor allem im Gespräch mit vielen Leuten, dass das Denken selten das größte Hindernis auf dem Weg zum Glauben ist. Also natürlich gibt es berechtigte kritische Anfragen an den Glauben und wenn ihr die habt, dann stellt sie. Ihr verdient durchdachte Antworten. Aber meine Erfahrung ist, dass das selten das größte Hindernis ist. Denn selbst wenn man die wichtigsten gedanklichen Hindernisse, die man so haben kann, im Blick auf den Glauben aus dem Weg geräumt hat, dann macht man ja doch öfters die Erfahrung, dass man trotzdem nicht glauben kann. Wenn es aber, wie es meine Überzeugung ist, wirklich gute Gründe gibt, dafür zu glauben, warum fällt es dann trotzdem so schwer? Wie kommt das, dass Leute sagen, ja, eigentlich sehe ich nichts Zwingendes, was dagegen spricht und eigentlich würde ich auch gerne glauben, aber es geht irgendwie nicht. Vielleicht liegt das Problem auf einer anderen Ebene. Vielleicht liegt das größte Problem im Blick auf den christlichen Glauben, das man haben kann, gar nicht auf der Verstandesebene. Und nochmal, verstandesmäßige Anfragen sind willkommen. Und wenn ihr sie habt, dann stellt sie. Aber vielleicht ist das gar nicht das entscheidende Problem. Versteht ihr? Wir sind ja gar nicht so rational, wie wir gerne wären. Das kennen mindestens alle die Leute, die irgendwas Psychologisches oder Soziales studieren. Dass man zum Beispiel den gleichen Satz, den identisch gleichen Satz, völlig verschieden hören kann, je nachdem, wie man geprägt ist. Das kennt ihr. Klassisches Beispiel, Ehepaar sitzt im Auto, Auto steht an der Ampel, Ampel springt auf grün, ein Ehepartner sagt, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, oh danke Schatz, und fährt los. Erste Variante. Zweite Variante, gleiche Situation. Ehepaar sitzt im Ampel an der Auto, sitzt im Auto an der Ampel. Die Ampel springt auf grün. Ein Ehepartner sagt, Schatz, es ist grün. Der andere Ehepartner sagt, fahr ich oder fährst du? Also, es ist genau der gleiche Satz, aber löst völlig andere Reaktionen aus, je nachdem, wie man so geprägt ist, wo man so herkommt. Und ich würde viel darum geben, zu wissen, was bei euch ausgelöst wird, wenn ihr so Worte hört wie Jesus, Gott, Glauben, Christ werden, vielleicht werden da bei euch ganz andere Assoziationen ausgelöst als bei mir. Das könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht liegt das daran, dass unsere Bilder von Gott, unsere Vorstellungen von Gott ganz unterschiedlich geprägt sind. Und ich kenne Vorstellungen von Gott, die so wenig attraktiv sind und auch so wenig mit dem christlichen Bild von Gott zu tun haben, dass ich jeden verstehen kann, der nichts mit Gott zu tun haben will, wenn er so eine Vorstellung von Gott im Kopf hat. Ich stelle euch mal zwei gängige Gottesbilder vor, die ich in unserer Kultur relativ häufig antreffe. Es gibt noch ein paar mehr, aber zwei treffe ich relativ häufig an. Das erste davon, das nenne ich den irrelevanten Gott. Das ist eine in unserer Kultur sehr verbreitete Gottesvorstellung. Ein Gott, der nur abstrakt ist, der nur distanziert ist, ganz weit weg von der Welt, ein letztes Prinzip, der unbewegte Beweger, irgendein philosophisches Konstrukt. Ein Gott, von dem man nichts Genaues sagen kann und ein Gott, der auch überhaupt keine Auswirkungen auf unser alltägliches Leben hat. Man könnte auch sagen, und das sage ich in aller Vorsicht, das ist so die Wort zum Sonntag, der Wort zum Sonntag-Ansatz zum Thema Gottesvorstellung. Das sage ich in aller Vorsicht, denn ich werde selber mal evangelischer Pfarrer und ich muss es dann besser machen. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Es ist ja eine in unserer Kultur relativ typische Art und Weise von Gott zu reden, dass man so 2-3 Minuten Besinnlichkeit verbreitet und dann sagt, und sollten wir nicht alle ein bisschen mehr nachdenken über Gott? Ja? Das ist der irrelevante Gott, der keine Auswirkungen auf unser alltägliches Leben hat. Davon gibt es auch noch eine fromme Variante. Das ist der erhabene Gott. Und jetzt lasst mich das bitte mal anhand eines Klischees verdeutlichen. Also das ist jetzt wirklich bewusst ein Klischee. Stellen wir uns ein typisch altdeutsches Wohnzimmer vor. Klischee. Mit Schrankwand, nachgemachtem Perserteppich, Sofa, über dem Sofa ein Waldmotiv, irgendein deutsches Waldmotiv und über diesem Waldmotiv der Spruch, Brüder, überm Sternenzelt muss ein lieber Vater wohnen. Nochmal, es geht mir gar nicht darum, irgendeine bestimmte Subkultur jetzt zu denunzieren, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ja? Also ein Gott, für den man erhabene Gefühle haben kann, aber der überhaupt keine Auswirkung auf dieses Leben hat. Wenn das die Gottesvorstellung ist, die wir im Hinterkopf haben, dann kann ich jeden verstehen, der mit Gott relativ wenig zu tun haben möchte. Wenn Gott wirklich so wäre, dann würde ich bestimmt nicht hier stehen und über ihn reden wollen. Erste Gottesvorstellung, der irrelevante Gott. Zweite Gottesvorstellung, die ich für gängig halte und die sehr viel weniger harmlos ist. Das ist die Vorstellung des fordernden Gottes. Der fordernde Gott. Auf die Idee kann man ja schnell kommen, dass Gott vor allem jemand ist, der Forderungen stellt. Auf die Idee kann man schnell kommen, weil fast immer, wenn irgendwelche Kirchenvertreter oder prominente Christen irgendetwas in der Öffentlichkeit erzählen, im Fernsehen Stellung beziehen oder so, fast immer sagen sie, dass man irgendetwas nicht darf oder dass man irgendetwas beherzigen sollte, irgendwelche Werte vertreten sollte. Und das kennen wir wahrscheinlich auch aus der Grundschule. Ne? Klein Fritzchen wird gefragt, was ist Religion? Klein Fritzchen sagt, Religion, das ist das, was man nicht darf. Also auf die Idee kann man ja schnell kommen, dass es beim Glauben und dass es bei Gott vor allem um das geht, was man nicht darf und dass Gott vor allem jemand ist, der Forderungen stellt. Und natürlich ist Ethik eine sehr wichtige Sache, weil sie unser Zusammenleben regelt im individuellen und sozialen Bereich, aber was immer euch Leute erzählen, Ethik ist nicht das Wichtigste am christlichen Glauben. Ethik ist wichtig, aber sie ist nicht das Wichtigste am christlichen Glauben. Jedenfalls kann man schnell auf die Idee kommen, dass Gott vor allem jemand ist, der Forderungen stellt. Auch davon gibt es noch eine fromme Variante vom fordernden Gott, die auch sehr viel weniger harmlos ist. Das ist der Gott, der jeden unserer Schritte, jeden unserer Gedanken, jedes unserer Worte genau verfolgt und die ganze Zeit mit dem Zeigefinger neben uns steht und sagt, wehe, das ist die Linie. Und wehe, du trittst auch nur einen Millimeter links oder rechts von dieser Linie ab. Dann geht es dir schlecht. Ein solcher Gott kann wirklich unter Druck setzen. Wenn Gott wirklich so wäre, könnte ich jeden verstehen, der wenig bis nichts mit ihm zu tun haben möchte. Und wenn er so wäre, würde ich hier auch nicht stehen und über ihn reden wollen. Ein Gott, der irgendwelche Maßstäbe aufstellt, die wir auf keinen Fall erfüllen können und uns fürchterlich unter Druck setzt und von uns erwartet, dass wir das aus eigener Kraft hinkriegen. Wenn das die Gottesvorstellung ist, mit der einige von euch hergekommen sind, die ihr durch irgendwen, durch eure Prägung mitbekommen habt, dann kann ich nur sagen, Respekt, dass ihr hier seid. Das meine ich ernst. Ich habe wirklich Respekt, wenn ihr, obwohl ihr von einer solchen Gottesvorstellung geprägt seid, euch trotzdem nochmal darauf einlasst, etwas über G-O-T-T zu hören. Aber hört mal hin. Hört mal hin. Vielleicht ist ja das, was ich anzubieten habe, was ich für den Kern der christlichen Botschaft halte, vielleicht ist das ja vollkommen anders als das, was ihr bisher so mitbekommen habt. Ich möchte mal ganz von vorne anfangen und euch zu einem Denkexperiment einladen. Wie kommen wir überhaupt dazu, irgendetwas von Gott zu sagen? Wie kommen wir dazu, überhaupt irgendetwas über Gott zu sagen? Denn wenn man den Gedanken Gottes mal ernst nimmt, müsste man redlicherweise eingestehen, so sehe ich das zumindest, dass man gar nichts Definitives über ihn sagen kann. Denn wenn es so etwas gibt wie G-O-T-T, zumindest so wie der christliche Glaube ihn beschreibt, also eine Wirklichkeit, die dafür verantwortlich ist, dass es diese Wirklichkeit gibt, inklusive uns und unseres Verstandes, wie sollen wir denn dann von innerhalb dieser Wirklichkeit heraus etwas über diese andere Wirklichkeit sagen? Also, nochmal, wenn es so etwas geben soll wie Gott, der uns mit unserem Verstand gemacht hat, wie sollen wir denn dann mit Hilfe unseres Verstandes irgendetwas Definitives über ihn sagen? Wir können eigentlich gar nichts sagen. Wir können noch nicht mal sagen, was er nicht ist. Wir können überhaupt keine Aussagen machen. Könnten wir also jetzt eigentlich aufhören und nach drüben gehen und ins Café und uns nett unterhalten? Es sei denn, Gott sagt etwas über sich selbst. Das glaube ich. Wir können nichts Definitives über ihn sagen, es sei denn, er sagt etwas über sich selbst. Er teilt sich mit. Versteht ihr? Ihr könntet ja auch nicht sagen, was ich denke, wenn ich mich euch nicht mitteilte. Ihr könnt es ja mal probieren. Wisst ihr, woran ich gerade gedacht habe? Nee. Also unter anderem auch, aber ich habe vor allem gedacht an Homer Simpson. Das habe ich mir vorher vorgenommen. Weil ich gedacht habe, da kommt ihr bestimmt nicht drauf. Wisst ihr, was Homer Simpson gesagt hat? Unter anderem, der hat gesagt, mit Statistik kann man alles beweisen, 14% aller Menschen wissen das. Aber das tut jetzt nicht zur Sache. Also, ihr könntet nichts über mich sagen, wenn ich mich euch nicht mitteilte. Bei Gott ist es ja so, dass er, wenn es ihn gibt, auf einer völlig anderen Wirklichkeitsebene ist, Also können wir von dieser Wirklichkeitsebene aus gar nichts mehr ihm sagen, es sei denn, er teilt sich mit. Und das ist die zentrale Aussage des christlichen Glaubens, dass Gott genau das gemacht hat, dass er sich mitgeteilt hat, an einem konkreten Punkt in der Geschichte der Menschheit. Und zwar nicht in einem Gedankensystem und übrigens auch nicht in erster Linie in einem Buch, sondern in erster Linie in einer Person. In der Person Jesus Christus. Das ist der Kern des christlichen Glaubens, dass wir sagen, Gott hat an einer konkreten Stelle in der Geschichte der Menschheit diesen Schleier der Spekulation zerrissen und gesagt, hiermit beende ich alle Spekulationen darüber, wer ich bin und wie ich bin, so bin ich. Wie dieser Jesus aus Nazareth. Wie dieser jüdische Wanderprediger aus dem ersten Jahrhundert. Ganz genau so bin ich. Das ist auch nicht nur symbolisch gemeint, sondern ich bin wirklich ganz genau so. Wenn ihr wissen wollt, was mein Charakter ist, was mein Wesen ist, wie ich mit Menschen umgehe, wie ihr mit mir Kontakt haben könnt, dann schaut euch diesen Jesus an. Und ich habe gestern dargelegt, dass Jesus genau das von sich beansprucht hat. Selbst Gott zu verkörpern. Davon bin ich überzeugt, dass Jesus, so wie er uns im Neuen Testament beschrieben wird, genau diesen Anspruch verkörpert. Ich stehe hier an Gottes Stelle. Und damit wird die Gottesfrage zur Vertrauensfrage. Ist gar keine philosophisch-spekulative Frage mehr, sondern die Frage, was ist denn mit diesem Jesus? Kann ich dem vertrauen, wenn er sagt, ich eröffne euch Zugang zu Gott, dem Vater? Ja oder nein? Das ist eine Vertrauensfrage. Was wäre, wenn das wahr wäre? Nochmal, wir sind nur bei einem Denkexperiment. Es gibt keinen Mechanismus, das automatisch zu glauben. Ich kann euch das nur anbieten und dafür werben. Aber was wäre, wenn das wahr wäre, dass Gott uns einzigartig in dieser Person Jesus begegnet? Dann wäre Gott wirklich vollkommen anders. Der katholische Theologe Karl Rahner hat gesagt, Gott sei Dank gibt es das nicht, was sich 90% aller Menschen unter Gott vorstellen. Und ich denke, er hat genau das gemeint. Wenn wir das ernst nehmen, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus, dann ist das eine völlig andere Vorstellung von Gott, als uns sonst begegnet. Ich mache euch das mal klar anhand dieser beiden Gottesbilder, die ich vorhin vorgestellt habe. Der irrelevante Gott und der fordernde Gott. Erstens, wäre Gott irrelevant? Nein. Weil wir es in Jesus mit einem Gott zu tun haben, der Mensch geworden ist. Also ein Gott, der eben nicht irgendwo im Himmel sitzt und weit weg von der Welt auf die Welt herunterschaut, hin und wieder ein paar spöttische Kommentare abgibt, dazu hätte er ja auch allen Grund, und hin und wieder ein paar Edikte erlässt, aber ansonsten fernab von der Welt seine Herrlichkeit feiert. Nein, wenn Gott wirklich Mensch geworden ist in Jesus, dann kommt er ganz auf unsere Wirklichkeitsebene, erlebt, wie es ist, ein Mensch zu sein. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal die Weihnachtsgeschichte gehört habt. Da hört man ja meistens am Heiligen Abend, wenn man in den Gottesdienst geht, Lukas 2. Es geht mir jetzt gar nicht um die ganze Geschichte mit dem Stall und den Hirten, sondern es geht mir um das, was als das Zeichen der Ankunft Gottes in der Welt bezeichnet wird. Könnt ihr euch ja mal überlegen, welches Symbol würde ich wählen, wenn ich die Ankunft Gottes in der Welt symbolisieren wollte? Eine liegende Acht, das Zeichen der Unendlichkeit oder einfach gar nichts? Was sagen die Engel, die die Geburt des Retters, des Sohnes Gottes ankündigen? Die Engel sagen, das ist das Zeichen der Ankunft Gottes in der Welt, Windeln. Ihr werdet finden, ein Kind in Windeln gewickelt. Und ihr wisst ja, wie die Windeln von neugeborenen Kindern aussehen. Versteht ihr? Drastischer kann man es nicht machen, dass Gott auf unsere Wirklichkeitsebene gekommen ist, in der Person Jesus Christus. Gott wird ein Baby. Gott wird ein Junge, ein junger Mann, erlernt einen Beruf, bereitet sich lange darauf vor, irgendwann öffentlich aufzutreten, tritt öffentlich auf, verbreitet seine Lehren, sammelt Getreue um sich herum, stößt auf viel Zuspruch, dann auf einmal wendet sich die Stimmung, er kommt unter Druck, unter gesellschaftlichen und religiösen Druck, er leidet Verfolgung, am Ende wird er hingerichtet. Warum? Wenn das wirklich Gott ist, warum tut Gott das? Warum macht er das? Damit sind wir bei der zweiten Gottesvorstellung, die ich gerade vorgestellt habe. Die Vorstellung des fordernden Gottes. Wenn das stimmt, dass uns in Jesus Christus Gott selbst begegnet, dann begegnet uns in Jesus Gottes bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die keine Bedingungen stellt. Also eine Liebe, die Gott schenkt, ohne etwas dafür zu fordern. Eine Liebe, für die man tatsächlich nichts tun muss. Eine Liebe, mit der Gott sagt, ja, ja, ich kenne euch. Ich kenne euch ganz genau. Ich kenne euch viel besser, als ihr selbst euch kennt. Ich durchschaue euch. Ich sehe auch all die Sachen, die ihr noch nicht mal euch selbst eingesteht. Und ich liebe euch. Und zwar ganz genau so, wie ihr jetzt gerade seid. Ohne Zusatzklauseln. Ohne Bedingungen. Ich akzeptiere euch ganz genau so, wie ihr seid. Und ihr könnt und ihr müsst nichts dafür tun. Vielen Dank. Vielleicht kennt ihr diese Erfahrung, dass wenn man auch nur ansatzweise eine solche Liebe erfährt, die keine Bedingungen stellt, dass genau eine solche Liebe viel stärker verändert als jede Aufforderung. Das kennt ihr wahrscheinlich, ich kenne das. Da, wo man sich voll und ganz akzeptiert weiß, ohne etwas leisten zu müssen. Gerade da kommt man normalerweise in die Lage, sich viel stärker zu verändern, als man sich unter Druck verändern könnte. Das ist die Liebe, die uns in Jesus begegnet. Jesus kriegt das hin, zwischen Person und Verhalten zu trennen. Er kann sehr kritisch sein gegenüber Verhaltensweisen, gegenüber religiöser Heuchelei zum Beispiel, Ungerechtigkeit. Da kann er sehr deutliche Worte finden. Aber er ist unendlich annehmend gegenüber der Person des Menschen. Wenn das stimmt, dass uns in Jesus Gottes bedingungslose Liebe begegnet und dass diese Liebe auch uns gilt, dann wäre Gott völlig anders, als er uns an ganz vielen Stellen in der Welt der Religionen begegnet. Übrigens auch in Teilen der christlichen Tradition. Es gibt auch Teile der christlichen Tradition, die haben den Kern der guten Botschaft von Jesus auch nicht verstanden. Es geht jetzt also nicht darum, einfach alle anderen zu kritisieren. Es geht darum, was uns in Jesus begegnet. Normalerweise in verschiedenen religiösen Systemen auf der ganzen Welt gibt es schon diese Struktur, dass uns ein Ziel vor Augen gemalt wird, irgendetwas sehr Gutes. Das heißt verschieden. Der Himmel, die Erlösung, die Erkenntnis, das Nirvana, das Paradies. Und dann wird ein Weg beschrieben, wie man zu diesem Ziel hinkommt. Verschiedene Regeln, die man einhalten sollte, verschiedene Rituale, die man befolgen sollte, verschiedene Werte, die man umsetzen sollte. Und je nach Naturell so ist der Weg verschieden beschwerlich. Manchmal ist er sehr steil, man muss sich richtig anstrengen, manchmal ist es relativ leicht. Aber das Konzept ist immer das gleiche. Wenn du das und das und das und das befolgst, dann kommen wir ins Geschäft. Aber wehe, wenn nicht. Und das ist bei der Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet, völlig anders. Diese anderen religiösen Systeme, die Bedingungen stellen, die sind allerdings deswegen so erfolgreich, also die sind deswegen so attraktiv für viele Menschen, weil sie an eine menschliche Grunderfahrung anknüpfen, nämlich die Grunderfahrung, dass man für alles, was man bekommt und was uns gut tut, irgendwie auch bezahlen muss. Das kennen wir. Dass wir natürlich Zuwendung, Wertschätzung bekommen, ja, ja, aber nur wenn. Wenn du nett bist, dann bin ich nett zu dir. Wenn du attraktiv bist, dann finde ich dich attraktiv. Wenn du sozial kompetent bist, dann kannst du dich in einer Gruppe behaupten. Wenn du beruflich erfolgreich bist, dann kannst du es zu etwas bringen. Meine Damen und Herren, wenn Sie das in der Prüfung nicht drauf haben, dann wird es kritisch. Ja? Nochmal, ich habe nichts gegen Noten oder so. Das Problem ist nur, wenn man davon seinen Wert als Person abhängig macht. Also nochmal, das ist ja eine menschliche Grunderfahrung, die wir machen. Und weil wir die Erfahrung so oft machen, ist dieses religiöse System, das Bedingungen stellt, auch so erfolgreich. Aber was uns in Jesus begegnet, das ist ganz genau das Gegenteil. Ich will das mal verdeutlichen. Da sitzt Jesus mit seinen Jüngern, also seinen engsten Vertrauten, irgendwo am Weg und macht eine Pause. Und dann kommt zu ihm die theologisch korrekte Fraktion seiner Zeit. Die waren die Pharisäer, also die Leute, die es so theologisch wirklich raus hatten. Und sie haben im Schlepptau eine Frau, die sie beim Ehebruch ertappt haben. Und das war damals nicht ein Kavaliersdelikt, sondern das war damals ein Verbrechen, das mit der Steinigung bestraft wurde. Und die Pharisäer denken, jetzt haben wir Jesus in der Zwickmühle. Wenn wir ihn nämlich fragen, was wir mit der Frau machen sollen. Entweder er sagt, ihr dürft sie nicht steinigen, das ist nicht nett, dann können wir ihn als religiösen Wegweiser nicht mehr ernst nehmen, denn er widerspricht unserer Tradition. Oder aber er sagt, ja, ja, steinigt sie, dann gefährdet er sein Image als religiöser Softie, das er so langsam aufgebaut hat. Was also macht er? Und dann stehen diese Pharisäer vor Jesus und sagen, Jesus, wir haben da mal eine Frage. Diese Frau ist beim Ehebruch ertappt worden, was soll man machen? Und jetzt kommt eine meiner vielen Lieblingsstellen im Neuen Testament. Was macht nämlich Jesus? Jesus malt im Sand. Sitzt da, könnt ihr nachlesen, Johannes 8, sitzt da und malt im Sand. Ach ja, die Frau, ja, steinigt sie. Aber wer ohne Schuld ist, der soll den ersten Stein werfen. Schon sind sie alle weg. Bis auf die Frau. Die steht vor Jesus. Und Jesus sagt ja jetzt nicht, hey, übrigens, du, was du gemacht hast, das muss man differenziert sehen, das muss man aus dem Kontext raus verstehen. Im Grunde konntest du auch gar nichts dafür. Nein, er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Und er sagt weiter, sinngemäß, das macht aber nicht richtig, was du gemacht hast. Aber du hast jetzt die Kraft, dein Verhalten zu ändern. Geh hin und mach es beim nächsten Mal besser. Oder, da steht ein Mann am Wegesrand und wartet und man kann ihn nur dafür bewundern, dass er da steht, mitten in der Öffentlichkeit, weil er normalerweise nicht in der Öffentlichkeit rumstehen darf. Das erkläre ich gleich. Ich denke, nochmal zur Erläuterung, ich denke, wir kennen großenteils dieses Gefühl, dass es da irgendetwas gibt, was wir für nicht vorzeigbar halten. Irgendetwas an uns, was am besten niemand mitbekommen sollte. Manchmal sind es äußerliche Merkmale, manchmal sind es Dinge, die wir gemacht haben oder Eigenschaften, wo wir denken, ah, das sollten die Leute besser nicht mitbekommen. Für diesen Mann ist es überhaupt kein Geheimnis, was an ihm nicht vorzeigbar ist. Das ist nämlich deutlich zu sehen. Er ist über und über mit Geschwüren bedeckt. Und das war damals nicht nur ein gesundheitliches Problem, sondern dieser Mensch war auch religiös und gesellschaftlich geächtet. Und er musste sogar, wenn er sich überhaupt in der Öffentlichkeit bewegte, vor sich selber warnen. Also er musste laut schreien, bleib bloß weg von mir, ich habe Aussatz. Das muss man sich mal vorstellen. Wir wären gezwungen, durch die Uni Bielefeld zu laufen und zu sagen, bleib weg von mir, ich habe folgendes Problem. Und er steht da und wartet und er sieht Jesus kommen und seine Leute kommen. Und nochmal, er erwartet natürlich, dass das passiert, was immer passiert, wenn er religiöse Menschen trifft, nämlich Ablehnung. Und dann sieht er Jesus vor sich stehen und sagt, trotzdem mit einem ungeheuren Mut, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen, dann kannst du mich heil machen. Und Jesus streckt die Hand aus und berührt diesen Mann, legt ihm vielleicht die Hand auf die Schulter, fasst diesen Mann genau dort an, wo er sich selbst für völlig unmöglich hält. Berührt Menschen ganz genau da, wo sie sich für absolut unvorzeigbar halten. Ganz genau da. Und sagt, ich will's, sei rein. Und der Mann ist rein. Das ist Jesus. Und das ist die Liebe Gottes, die uns in Jesus begegnet. Die ist wirklich radikal. So radikal, dass sogar manche Christen das nicht so richtig verstehen. Ich erinnere mich, dass ich mal einen ähnlichen Vortrag gehalten habe und am Ende des Vortrags, also nach dem Vortrag, kam eine Frau auf mich zu und hatte so ein diplomatisches Lächeln auf den Lippen, wo man gleich wusste, jetzt kommt etwas Kritisches und sagte zu mir, ich wollte nur mal nachfragen, du hast es wahrscheinlich nicht so gemeint, aber du klangst gerade so, als ob man überhaupt gar nichts tun müsste. Und ich habe gesagt, na doch, doch, du hast mich schon ganz richtig verstanden. Du musst wirklich nichts tun für Gottes Liebe. Das ist einfach ein Geschenk, das er dir anbietet. Und alles, was du dann tun wirst, wenn du dieses Geschenk angenommen hast, das ergibt sich wie von selbst. Weil du ergriffen bist von einer Liebe, die atemberaubend lebensschaffend ist. Das ist trotzdem sehr schwer zu verstehen. Heute, für manche Leute, ist es schwer zu verstehen. Damals war es auch schwer zu verstehen. Das ist sicherlich mit ein Grund, warum die religiöse Opposition gegen Jesus damals wächst. Es sind nämlich genau die religiös und theologisch Korrekten seiner Zeit, die Jesus schließlich ans Kreuz bringen. Die den Druck auf ihn steigern. Am Ende wird ihm ein fadenscheiniger Prozess gemacht mit fingierten Zeugenaussagen. Er wird unter falschen Vorwürfen gegeißelt. Er wird auf einen Holzbalken gelegt. Nägel werden ihm durch die Glieder getragen. Der Balken wird aufgerichtet und er stirbt einen langsamen Erstickungstod. Warum? Warum das Kreuz? Warum stirbt Jesus am Kreuz? Denn wenn das Gott sein soll, dann kann man sich Gott heruntergekommener nicht vorstellen. Da stehen Leute vor dem Kreuz und denken sich genau das. Mann, sieht der heruntergekommen aus. Warum? Warum lässt Gott das mit sich machen? Der griechische Philosoph Sokrates hat mehrere hundert Jahre vor Christus einmal eine Prognose abgegeben und hat gesagt, was würde wohl passieren, wenn einmal ein vollkommen integrer Mensch auftreten würde? Jemand, an dem wirklich kein Fehl ist, ein ganz aufrichtiger, respektabler Mensch. Und Sokrates hat gesagt, wenn er wirklich so integer wäre, dann würden die Menschen um ihn herum das wahrscheinlich nicht ertragen. Sie würden ihn wahrscheinlich hinrichten. Aus diesem Grund haben manche Theologen der frühen Christenheit auch Sokrates als einen anonymen Propheten gesehen. Wenn das allerdings das Einzige wäre, was an dem Tod von Jesus bemerkenswert wäre, dann wäre Jesus einer in einer längeren Reihe von vorbildlichen Menschen, die unschuldigerweise umgebracht werden. Wie Gandhi, Martin Luther King, Dietrich Bonhoeffer und so weiter. Das ist noch nicht das Entscheidende. Aus christlicher Sicht ist das Entscheidende am Tod von Jesus das, was wir mit dem Wort Stellvertretung bezeichnen. Wir glauben, dass in Jesus Gott da am Kreuz hängt und stellvertretend für uns stirbt. Dass er da unseren Tod stirbt, unseren Tod auf sich nimmt. Damit für uns der Weg zu ihm, der Weg zu Gott und zu einem Leben in der Nähe Gottes wieder frei ist. Das ist das Wichtigste am Kreuz. Dass Gott in Jesus unsere Entfernung von ihm, von Gott, auf sich nimmt und unseren Tod stirbt. Wie hat man sich das vorzustellen? Wie kann denn das gehen, dass jemand meinen Tod stirbt? Wie soll das denn funktionieren? Da ist ein Mann. Der Mann ist verliebt über beide Ohren, er liebt eine Frau und die Frau erwidert seine Liebe, die beiden kommen zusammen, heiraten, der Mann ist überglücklich, mehrere Jahre lang leben sie beschwingt und erfreut in einer gut funktionierenden Ehe. Und dann nach ein paar Jahren beginnt dieser Mann an seiner Frau Veränderungen festzustellen. Sie wird auf einmal kühler, distanzierter, die Ehe läuft nicht mehr so gut und ein Verdacht, den er erstmal niederkämpft, der sich aber dann immer mehr aufdrängt, bestätigt sie schließlich, nämlich, dass diese Frau Affären hat mit anderen Männern. Nebenbei bemerkt, die Geschichte ließe sich auch mit umgekehrter Rollenverteilung erzählen, aber ich erzähle sie jetzt mal so. Diese Frau hat Affären mit anderen Männern, sie ist immer wieder tagelang weg, dann kommt sie wieder, ist nur kurz da und die Nachbarn und die Freunde von dem Mann sagen, sag mal, das kannst du dir doch nicht bieten lassen, dass deine Frau diese Affären hat und du hast sie einfach wieder immer wieder willkommen. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass das Verhalten deiner Frau keine Konsequenzen hat. Das ist doch nicht gerecht. So geht das eine ganze Weile. Die Frau kommt wieder, ist weiterhin kühl, distanziert und murmelt im Schlaf die Namen von irgendwelchen anderen Männern. Dann ist sie wieder lange weg. Irgendwann merkt sie, was sie ihrem Mann die ganze Zeit angetan hat, kommt zurück. Die Ehe beginnt wieder zu laufen. Der Mann ist glücklich. Und die Nachbarn und die Freunde sind aber noch erboster als vorher und sagen, das kann doch nicht sein, das ist doch nicht in Ordnung, dass du deine Frau einfach wieder so willkommen heißt. Das ist doch nicht gerecht. Es kann doch nicht sein, dass dieses Verhalten keine Konsequenzen hat. Der Mann hört nur mit einem Ohr zu, weil er viel zu glücklich ist, dass die Beziehung wieder läuft, aber zusätzlich denkt er sich, dass das gar nicht stimmt, was seine Nachbarn und Freunde sagen. Es stimmt nicht, dass das Verhalten seiner Frau keine Konsequenzen hatte. Das ist nicht wahr. Nur, denkt der Mann, er hat die Konsequenzen getragen. Er nimmt sie auf sich und zwar bewusst, weil er sich entschieden hat, sich nicht zu rächen. In keiner Weise Vergeltung zu üben. Zum Beispiel dadurch, dass er die Beziehung einfach auflöst oder andere Affären anfängt oder sich auf eine psychologisch manipulative Weise rächt an seiner Frau, sie kalt behandelt. Er hat sich entschlossen, die Beziehung einfach weiterzuführen, aber die Gefühle der Verbitterung und der Enttäuschung und der Verletzung, die sind ja noch da. Und weil er diese Beziehung weiterführen möchte, hat er sich entschlossen, diese Gefühle einfach stellvertretend zu erleben. Sie einfach abzuwettern am eigenen Leib. So wie ein Schiff im Sturm, das die Segel runterlässt und wartet, bis der Sturm vorbei ist. Das ist ein Bild, nicht mehr, eine Analogie für das, was Gott in Jesus am Kreuz tut. Er wettert an unserer Stelle die Folgen unserer Abwendung von Gott am eigenen Leibe ab. Er erlebt, wie es ist, von Gott getrennt zu sein. Manche Leute wundern sich, dass in den Evangelien steht, dass einer der letzten Sätze, die Jesus am Kreuz gesagt hat, der Satz war: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist übrigens der Anfang eines Psalms, also das ist ein Gebet. Aber trotzdem, manche Leute sagen sich, wieso sagt er denn das? Vielleicht hat er sich ja doch geirrt mit seinem Anspruch, Gott zu sein. Ich finde, das ist eigentlich logisch. Es ist eigentlich genau zu erwarten. Wenn das stimmt, dass Gott in Jesus am Kreuz stellvertretend für uns stirbt, dann heißt das, und das ist das Paradoxeste und das Erstaunlichste, was ich mir vorstellen kann, dann heißt das, dass Gott an unserer Stelle erlebt, wie es ist, von Gott getrennt zu sein. Gott nimmt unsere Gottverlassenheit auf sich, damit wir sicher wissen können, dass wir niemals mehr wirklich von Gott verlassen sind. Wir kommen uns vielleicht manchmal so vor, aber wir sind es nicht wirklich. Deswegen das Kreuz. Der Gott, der uns in Jesus am Kreuz begegnet, der wirbt um unser Vertrauen und sagt: So weit gehe ich, um die gekappte Beziehung zwischen uns beiden wieder aufzunehmen. So weit gehe ich, um dein Misstrauen, das du mir gegenüber hast, zu heilen. So weit gehe ich, um dir zu ermöglichen, mit mir zusammen zu mir zurückzukommen. Und das Einzige, was ich mir von dir wünsche, ist dein Vertrauen. Das Kreuz ist also ein gigantisches Angebot. Und die einzige Frage, die das Kreuz an uns stellt, die Gott in Jesus am Kreuz uns stellt, die einzige entscheidende Frage lautet: Möchtest du mir vertrauen? Möchtest du mit dem Gott, der dir in mir begegnet, eine Beziehung eingehen? Das ist die Frage, die Gott uns in Jesus am Kreuz stellt. Bis hierhin vielen Dank fürs Zuhören.
Dürft ihr eure Fragen aufschreiben und hier die zwei Mädels, die sammeln die dann ein und bringen die zu uns nach vorne und Matthias wird die dann beantworten. Okay, die erste Frage: War das Gebot, Ehebruch durch Steinigung zu bestrafen, Gottes Wort?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass auf jeden Fall von den alttestamentlichen Geboten, die zum Teil ja Strafbestimmungen vorsehen, die Gebote, die die Todesstrafe einschließen, im Neuen Testament aufgehoben sind. Das ist meine Überzeugung. Also weil Jesus genau an dieser Stelle die Todesstrafe außer Kraft setzt und sagt, es gibt für diese Frau nochmal eine neue Chance. Meine Überzeugung ist, dass man die ganze Bibel vom Neuen Testament her lesen muss, inklusive der Strafbestimmungen, die wir im Alten Testament finden, und dass von Jesus her deutlich ist, dass die Todesstrafe nicht mehr gültig ist. Das halte ich übrigens auch solchen Christen vor, die die Todesstrafe weiterhin vertreten.
Ja. Ich habe hier eine etwas längere Frage. Ich werde die in zwei Teile mal teilen, damit die wirklich adäquat beantwortet wird. Und zwar: Warum hat Jesus überhaupt Wunder gebraucht, um Gottes Gegenwart zu übermitteln? Mhm. Der erste Teil.
Ja. Also mir fällt es immer sehr schwer, von Jesus oder von Gott im Konjunktiv zu reden und zu sagen, hätte er nicht auch anders. Für mich ist es im Grunde zu erwarten, dass er Dinge tut, die wir menschlich nicht mehr erklären können, weil ich ja der Überzeugung bin, dass in Jesus der Schöpfer der Welt anwesend ist. Und dass derjenige, der die Welt inklusive aller Naturgesetze geschaffen hat, natürlich auch in der Lage ist, diese Naturgesetze außer Kraft zu setzen, nicht als spektakulären Gag, sondern um damit etwas zu vermitteln, nämlich, dass er in scheinbar aussichtslosen Situationen doch einen Ausweg kennt, dass er Menschen heilen kann, die nach menschlichem Ermessen nicht heilbar sind, dass er eine Beziehung, die nach menschlichem Ermessen nicht wiederherzustellen ist, dennoch wiederherstellen kann. Deswegen finde ich die Wunder logisch.
Warum waren diese übermenschlichen Wunder notwendig? Wäre es nicht bewundernswerter, wenn er im menschenmöglichen Rahmen leben und wirken würde?
Es wäre bewundernswert, wenn er das tut. Das tut er übrigens auch zusätzlich. Ich glaube aber, dass es uns letzten Endes nicht helfen würde, wenn wir nur bei unseren menschlichen Möglichkeiten bleiben würden. Denn das tun wir schon seit einer ganzen Reihe von Jahren, mehreren tausend Jahren. Und ich glaube, es gehört ein letzten Endes unrealistischer Optimismus dazu zu sagen, dass wir, wenn wir nur die richtigen kulturellen oder pädagogischen Techniken anwenden, dass wir dann grundsätzlich etwas verändern können. So sehr ich für gesellschaftliches Engagement bin und so weiter. Aber ich glaube, dass es schon notwendig ist, dass etwas vollkommen Außergewöhnliches passiert, um uns zu helfen.
Es gibt unendlich viele Religionen, die alle Anspruch auf Wahrheit stellen. Wieso ist das Christentum gerade richtig?
Also, dass mehrere Leute im Bezug auf das gleiche Thema anderslautende Wahrheitsansprüche erheben, das gibt es in ganz vielen Bereichen, das gibt es in den Naturwissenschaften, in anderen Bereichen menschlichen Wissens. Und das heißt ja noch lange nicht, dass nicht einer von denen Recht haben kann. Ja? Also wenn mehrere Leute zum gleichen Thema anderslautende, sich widersprechende Überzeugungen vertreten, dann käme normalerweise kein Mensch auf die Idee zu sagen, ja, also kann keiner von denen richtig sein. Das Einzige, was uns bleibt, ist zu überprüfen, ob das Ganze für uns Sinn macht. Und zwar intellektuell, darum ging es vor allem gestern, und existenziell, darum ging es heute. Ich glaube, dass wir die Wahrheit nur im persönlichen Engagement ergreifen können. Also nur, wenn wir uns vom Kopf her wirklich darauf einlassen, darüber nachzudenken und gleichzeitig uns darauf einlassen, damit Erfahrungen zu machen. Darüber hinaus würde ich sagen, meine Überzeugung ist, dass das Christentum wahr ist, mit anderen Worten, dass Jesus selber die Wahrheit verkörpert, weil er meine einzige Grundlage ist, überhaupt irgendetwas Verlässliches über Gott auszusagen. Also wenn Gott nicht in Jesus Mensch geworden wäre, meiner Überzeugung nach, ist das ja so, dann könnte ich überhaupt nichts Definitives über Gott sagen.
Ja. Im Alten Testament wird Gott zu Strafen dargestellt. Wie kann so ein Wandel von Gott möglich sein? Also jetzt im Verhältnis zum Neuen Testament, wo Gott...
Also ich glaube nicht, dass dieser Wandel so stark ist. Wir finden mitten im Alten Testament, auf den ersten Seiten des Alten Testamentes genau, diese Zusage von Gott an ausgewählte Menschen, am Ende an ein Volk und am Ende übrigens an die ganze Welt. Ich werde mit euch einen Weg gehen und egal was passiert, ich bleibe euch treu. Das finden wir auf den ersten Seiten, zum Beispiel bei Abraham und dann beim Volk Israel. Und das ist eine Dynamik, die sich immer weiter ausbreitet. Deswegen sehe ich da eine Linie vom Alten zum Neuen Testament. Ich habe ja eben schon gesagt, dass Jesus trennt zwischen Person und Verhalten. Also, dass er sehr kritisch sein kann gegenüber einem zerstörerischen Verhalten. Der Unterschied zum Alten Testament ist nur, dass er die Konsequenzen dieses Verhaltens auf sich selber nimmt. Dass Gott zornig ist auf Ausbeutung, wirtschaftliche Ungerechtigkeit, ungerechte Kriegsführung und so weiter, das finden wir mitten im Alten Testament. Und das ist auch ein heißblütiger Zorn. Gott ist ein leidenschaftlicher Gott, aber gerade deswegen, weil er ein liebender Gott ist. Nur wenn wir die Konsequenzen seiner leidenschaftlichen Liebe einfach so am eigenen Leib erfahren würden, könnten wir vor ihm nicht bestehen. Deswegen finden wir mitten im Alten Testament schon die Ahnung, dass Gott auf unsere Seite kommen muss und für uns einstehen muss, unseren Part der Beziehung zwischen Gott und Mensch einnehmen muss, weil wir es aus eigener Kraft nicht schaffen. Das ist wichtig zu wissen, wenn man das Alte Testament liest. Das Alte Testament macht nur Sinn, wenn man es vom Neuen Testament her liest.
Okay, muss man wirklich nichts tun, aber in der Bibel steht doch überall, was man tun soll, sonst. Gibt es wirklich keine Abrechnung?
In der Bibel und auch im Neuen Testament stehen eine ganze Reihe von Anweisungen Gottes für ein gelingendes Leben, aber die Motivation für diese zum Teil extrem radikalen Anweisungen, zum Beispiel seine Feinde zu lieben, die Motivation ist das Geschenk einer Liebe, für die man nichts tun muss und nichts kann. Und gerade weil diese Liebe so radikal ist, können auch die Anweisungen so radikal sein. Aber nochmal, die Motivation ist nicht, sich damit letzten Endes doch noch etwas zu verdienen. Ich möchte das gerne mal kurz an einem kleinen Beispiel verdeutlichen. von Mutter Teresa habt ihr ja alle mal gehört. Mutter Teresa wurde mal beobachtet von einem westlichen Journalisten dabei, dass sie einen todkranken Menschen wusch, der mit Geschwüren übersät war. Und diesem westlichen Journalisten, der sie dabei beobachtete, rutschte so der Satz raus: Das würde ich nicht für 1000 Dollar tun. Und Mutter Teresa sagte: Ich auch nicht. Nicht für 1000 Dollar, sondern weil ich von einer Liebe ergriffen bin, die stärker ist als alles, was ich kenne.
Ist die Frage damit beantwortet?
Ich weiß jetzt auch nicht genau, ob sie genau beantwortet ist, aber beantwortet wurde. Ich habe sie auf jeden Fall so verstanden, dass ob man nichts für Gottes Liebe tun muss, man muss gar nichts für Gottes Liebe tun. Man kriegt sie einfach
ja,
so.
Ja, das wollte ich damit sagen.
Genau.
Ja. Danke.
Ja, also ich habe die, also es wird schon dieses Endgericht predigt, also dieses zum Schluss des Gerichtes ist schon vorhanden, wenn ich das kurz ergänzen darf. Das gibt das schon noch. Bloß die Frage ist, habe ich Jesus, der für mich meine Schuld bezahlt hat, oder habe ich ihn nicht? Das ist die Frage. Also es gibt, die Frage ist ein eindeutiges, kommt drauf an, wo du stehst. Ich habe noch eine Frage, und zwar, ich habe eigentlich keine Frage, aber ich habe hier noch viele Fragen. So. Inwiefern kann man den christlichen Absolutheitsspruch, denn nicht zuletzt durch Jesus' Aussage, keiner kommt zum Vater, denn durch mich, etc. pp., in einer pluralistischen Glaubensgesellschaft, wie es sie auf dieser Welt gibt, aufrechterhalten?
Indem man unterscheidet zwischen Toleranz und Indifferenz. Gelebte Toleranz heißt, wenn man sie richtig versteht, so wie sie ursprünglich von den französischen Aufklärern mal geprägt wurde, gelebte Toleranz heißt, ich habe eine Überzeugung und ich bin natürlich überzeugt, dass alles, was dieser Überzeugung widerspricht, nicht wahr ist. Das hat nichts mit Rechthaberei zu tun, sondern mit Logik. Ich kann nicht zwei Sachen glauben, die sich gegenseitig widersprechen. Die Frage ist nur, wie ich mit dieser Überzeugung umgehe. Und die Herausforderung der Toleranz ist, jeden Menschen, egal welche Überzeugung er vertritt und sei es eine anderslautende, natürlich zu respektieren. Und das ist auch ein zentrales Gebot des Neuen Testamentes. Da geht es übrigens nicht nur um Respekt, sondern sogar um Liebe. Das Neue Testament gebietet uns, jeden Menschen zu lieben, egal was er glaubt oder nicht glaubt. Und wenn man diese Unterscheidung hinkriegt zwischen Toleranz und Gleichgültigkeit, wenn man es hinkriegt zu sagen, ich vertrete einen Wahrheitsanspruch und ich bin natürlich überzeugt davon, aber ich vertrete ihn in einer Art und Weise, die niemanden unter Druck setzt, sondern nur auf das werbende Gespräch baut, dann denke ich und erlebe ich, dass Leben in einer pluralistischen Gesellschaft möglich ist.
Die erste Frage auf dem Zettel ist, kann man Sünde vererben? Gibt es Erbsünde?
Also der Begriff der Erbsünde als Wort es ist sehr schwer biblisch nachzuweisen. Was allerdings in der Bibel steht, ist, dass Sünde, also Trennung von Gott, eine Zustandsbeschreibung jedes Menschen ist. Meine Überzeugung ist, dass sich diese Abwendung von Gott, dieses Misstrauen Gott gegenüber, in jedem einzelnen Menschenleben vollzieht. Also nicht einfach biologisch vererbt wird. Das glaube ich nicht. Sie vollzieht sich aber de facto in jedem einzelnen Menschenleben mit einer einzigen Ausnahme, nämlich das Leben von Jesus Christus, der in einer ungebrochenen Beziehung mit Gott lebte und lebt.
Krankheit ist keine Strafe Gottes, aber wie ist es mit von uns negativ empfundenen Lebenssituationen, zum Beispiel Ehe?
Also, man kann hin und wieder einen Zusammenhang sehen zwischen einer Situation, wo es einem selber schlecht geht, und einem eigenen Fehlverhalten in der Vergangenheit. Also ganz simpel, wenn man Kettenraucher ist, muss man sich nicht wundern, dass man gesundheitliche Probleme bekommt. Aber der Zusammenhang lässt sich überhaupt nicht pauschalisieren. Deswegen wehre ich mich dagegen zu sagen, dass individuelles Unglück etwa Strafe Gottes ist. Dem wird in der Bibel ganz eindeutig widersprochen an mehreren Stellen. Im Buch Hiob, in dem wie Jesus mit Menschen umgeht, im Buch Prediger. Also diesen Zusammenhang gibt es nicht. Jetzt habe ich den zweiten Teil der Frage vergessen.
Das war, Krankheit ist keine Strafe Gottes. Aber wie ist es mit von uns negativ empfundenen Lebenssituationen wie zum Beispiel Ehe?
Also, dass die Ehe eine Strafe Gottes ist, also das würde ich jetzt nicht sagen. Aber ich kann schon von mir sagen, dass manche Erfahrungen, die für mich schmerzhaft waren, mich letzten Endes weitergebracht haben. Also das sind Wachstumsschmerzen. Wenn man zum Beispiel, ein ganz simples Beispiel, von jemandem Kritik einstecken muss, das ist meistens schmerzhaft, aber es bringt einen natürlich weiter. Also, und ich glaube natürlich, dass Gott solche Dinge gebraucht, um uns auf Dinge aufmerksam zu machen. Ja, aber ich wäre sehr vorsichtig, das anderen Leuten zu sagen, denen es gerade schlecht geht, nach dem Motto, also Gott macht das, weil er dir damit Folgendes klar machen möchte. Das ist eine Sache, die man nur für sich selber rausfinden kann. Und das auch nur in aller Vorsicht.
Jesus hat laut Evangelium mit der Hölle und mit ewiger Strafe gedroht. Wie verträgt sich das mit der Aussage, Gott ist Liebe? Und wie sind diese Aussagen dann noch in das Evangelium dann gekommen?
Also ich sehe nicht, dass Jesus droht, sondern ich sehe, dass er beschreibt. Er beschreibt Konsequenzen eines Lebensweges und er sagt, sinngemäß, Gott bietet dir seine Liebe an, aber er drängt sie nicht auf. Es ist eine unbedingte Liebe, eine bedingungslose, aber es ist keine vereinnahmende Liebe. Und alles das, was über Gericht und Verlorenheit im Neuen Testament steht, versteht man meines Erachtens am besten, wenn man sich klar macht, wie die Beziehung zu Gott und die Nähe zu Gott beschrieben wird. Also die Denkrichtung ist gerade nicht, also Christsein ist eigentlich eine ziemlich anstrengende, blöde Sache, aber es ist immer noch besser als die Verlorenheit. Das kommt ja manchmal rüber, in manchen christlichen Kreisen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Gerade weil die Beziehung zu Gott so eine geniale, heilschaffende, lebensschaffende Sache ist. Deswegen ist die Aussicht, in Ewigkeit etwa diese Beziehung nicht zu haben, von dem Leben selber getrennt zu sein, diese Aussicht ist die Hölle. Und das beschreibt Jesus. Ich sehe das nicht als Drohung, sondern einfach nur als eine Beschreibung von Konsequenzen eines Lebensweges.
Wenn ich ein tiefes Vertrauen in die Welt und mich als einen Teil von ihr habe, brauche ich dann Gott Vertrauen?
Ich weiß nicht, ob, ich sage jetzt mal du, ob du das brauchst. Ich kann es dir nur wünschen. Letzten Endes, weil ich davon überzeugt bin, dass das Ganze, was ich gerade erzählt habe, wahr ist. Und wenn die Aussicht auch nur besteht, dass es wahr ist, dann sollte es mich zumindest so weit interessieren, dass ich mich damit auseinandersetze. Also ich sage immer, wenn auch nur die Chance besteht, dass da ein Funke Wahrheit dran ist, dann sollte man schon aus rein egozentrischen Gründen darüber nachdenken, ob es wahr ist. Weil das, was uns da angeboten wird, so gut ist.
Ja, ich habe jetzt noch eine Frage, die hat nicht unbedingt was mit dem Vortrag zu tun, aber ich denke, das ist eine ernst gemeinte Frage und auch ein wichtiges Thema. Und da wir Farbe bekennen und offen sein wollen, kann ich dir ja mal vorstellen, wir haben ja keine Angst vor, wie sieht es mit Homosexualität bei Gott aus?
Also, in der ganzen Bibel wird beschrieben, dass Gott sich das Verhältnis der Geschlechter so vorstellt, dass ein Mann und eine Frau eine Beziehung haben, die langfristig ausgelegt ist. Und davon abweichendes sexuelles Verhalten wird klar als nicht dem Willen Gottes entsprechend bezeichnet. Es geht dabei aber nicht etwa um die Bewertung einer Person oder einer Personengruppe, sondern es geht um die Bewertung eines Verhaltens. Und die Denkrichtung dabei ist wieder die, Gott hat sich für uns für ein gelingendes Leben ganz bestimmte Dinge vorgestellt. Und wenn wir mit unserem Leben dem entsprechen, dann erfahren wir, warum er sich das für uns vorgestellt hat. Und wenn wir davon abweichen, erfahren wir, warum er es sich nicht für uns vorgestellt hat. Das ist also die Denkrichtung. Auch hier, gerade hier, greift die Unterscheidung zwischen Person und Verhalten.
Israel und die Endzeit, was sagt die Bibel dazu? Oder ein Theologe?
Das hört sich an nach einer sehr biblisch informierten Frage. Deswegen sage ich gerade mal, also das hört sich an nach einer Frage von jemandem, der selber sehr viel Bibel liest. Und deswegen sage ich mal, wir können vielleicht nachher im Café länger darüber reden. Ich sage aber, wovon ich überzeugt bin grundsätzlich, nämlich, dass die besondere Beziehung Gottes mit Israel, die Special Relationship zwischen Gott und Israel, auch heute noch andauert. Und dass Israel im Blick auf die Weltgeschichte, da wo sie auf ihr Ende zugeht, auch eine besondere Rolle hat. Das heißt noch lange nicht, dass man gegenüber der Politik des Staates Israel kritiklos sein muss. Darum geht es überhaupt nicht. Aber das heißt tatsächlich, dass Christen und Juden ein ganz besonderes Verhältnis haben und dass Christen wertschätzen müssen, dass sie jüdische Wurzeln haben. Und was die ganzen Endzeitgeschichten angeht, da können wir gerne nachher ein paar Bibelstellen wälzen, aber das würde jetzt zu weit führen.
Okay. Der Sprecher, das bist in dem Fall jetzt du, ist überzeugt, dass man nur durch Jesus von Gott erfahren kann.
Ja.
Gute Frage. Wie ist das mit den Propheten und ihren göttlichen Offenbarungen?
Über diese Frage freue ich mich wirklich. Also es geht ja anscheinend um die alttestamentlichen Propheten.
Denke ich.
Denn hier tauchen wir ein in die Geheimnisse der Trinitätslehre. Also ich glaube, dass der Gott, der sich uns in Jesus zeigt, ein Gott ist, der in sich selbst Beziehung ist. Nebenbei bemerkt, deswegen macht es auch Sinn, dass die Bibel sagt, Gott ist Liebe. Das ist nicht nur ein Kompliment, sondern es ist eine Beschreibung dessen, was in Gott abgeht. Gott ist die liebevolle Beziehung vom Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und in Jesus zeigt sich dieser Gott als genau dieser dreieinige Gott und zeigt damit, dass er auch immer schon so war, und zwar auch im Alten Testament. Und deswegen ist das Alte Testament, beschreibt das Alte Testament eine Geschichte, die auf Jesus zuläuft. Und deswegen kann man natürlich im Alten Testament Gott tatsächlich kennenlernen, aber da, wo man ihn tatsächlich kennenlernt, ahnt man genau das, was im Alten Testament immer eine immer stärkere Erwartung wird, nämlich, dass er in einer besonderen Weise seinem Volk und den Menschen begegnen wird. Seitdem er uns in Jesus begegnet ist, ist das die verlässliche Adresse, übrigens auch die verlässliche Adresse zur Auslegung des ganzen Alten Testamentes. Das ist meine Überzeugung.
Wie ernst wird die fundamentale Kritik sowohl an Jesus als auch der Bibel genommen? Juden, Pharisäer, Proführius.
Das müssen Sie wahrscheinlich erläutern, was Sie da meinen.
Also die Juden haben Jesus beschuldigt, er würde mit dem Wüsten der Teufel des Selbstmordes
kooperieren. Ja.
Und sie haben ihn nicht angenommen. Das ist sicherlich auch warum, denn wenn Sie in Joshua, Ben, Angela, der angeblichen, unbeglichen Sohn aus römischen Besatzungsmandaten. Das ist vernichtet von der Kirche verbrannt und schließlich irgendwo auch ein Irgendwann mal veranlasst hat, nachzufragen, aus welchen Quellen ist denn dieses Buch der Bücher zusammengeschrieben. Das heißt also, da wo Wissenschaft exakt, zumindest versucht hat, exakt eine Erklärung zu finden, Widersprüche eventuell aufzulösen oder erzählen oder so, dass da also die Frage der Heuschologie angestellt werden muss,
okay, ich versuche es nochmal zu wiederholen für alle. Da wurden ein paar Anfragen an die historische Glaubwürdigkeit der Überlieferung des Neuen Testaments gestellt. Sie können mich sonst gerne korrigieren. Nämlich die Quellenlage des Neuen Testamentes. Es gab in den ersten christlichen Jahrhunderten nach Christus eine Reihe von heidnischen Kritikern des Christentums, zum Beispiel Celsus, der ein paar polemische Schriften gegen das Christentum geschrieben hat. Und es gab auch zur Zeit Jesu die Kritik von Teilen des Judentums an Jesus, nämlich, dass er Wunder tut mit der Hilfe des Satans. Und wie ernst das genommen wird und wie das überhaupt mit der Quellenlage des Neuen Testaments ist. Also das ist jetzt wirklich ernst gemeint. Ich hätte total Lust, ganz lange darüber zu diskutieren. Das können wir nachher noch machen. Ich sage nur ein paar Sachen. Genau für solche Fragen habe ich gestern den Vortrag gehalten und habe gesagt, dass meines Erachtens die Quellenlage des Neuen Testamentes ausgesprochen gut ist. Und das ist übrigens auch eine Erkenntnis, die sich in der aktuellen exegetischen Forschung durchgesetzt hat. Also seit Bultmann sind ja so 30, 40 Jahre vergangen. Und seitdem hat sich auch viel geändert, übrigens im angelsächsischen Raum sowieso. Und das Vertrauen, das man der historischen Verlässlichkeit des Neuen Testaments entgegenbringen kann, das halte ich für sehr berechtigt. Aus verschiedenen Gründen kann ich gerade noch mal aufzählen. Die Textbasis ist sehr gut, also textkritisch ist die ganze Sache sehr gut überliefert. Der Zeitraum zwischen den Ereignissen und der Datierung der Ereignisse ist gut. Die mündliche Überlieferung zu der Zeit ist recht gut, kann man nachlesen bei Rainer Riesner, Professor aus Dortmund. Das sind alles Gründe, die diese klassischen quellenkritischen Anfragen als relativ schlecht begründet dastehen lassen. Das ist meine Überzeugung, kann ich Ihnen gerne gleich etwas ausführlicher erläutern. Aber danke für die Frage.
Okay, wie kann ich jemanden wieder unter die Augen treten, der so sehr für mich gelitten hat, ohne nur demütig zu Boden zu blicken und ohne ein dauerhaft schlechtes Gewissen mit mir zu tragen?
Also ein schlechtes Gewissen ist kein Selbstzweck. Jetzt mal so im Alltäglichen ist ein schlechtes Gewissen höchstens da, wo es berechtigt ist, ein Hinweis, dass wir was falsch gemacht haben und es vielleicht beim nächsten Mal ändern. Es hat aber keinen Selbstzweck. Der Gott, der uns in Jesus begegnet, möchte das jedenfalls nicht, dass wir mit einem schlechten Gewissen vor ihn treten, sondern er möchte, dass wir ihm das tatsächlich glauben, dass er alles für uns getan hat, dass wir nichts dafür tun müssen, noch nicht mal ein schlechtes Gewissen haben müssen. Das Einzige, was er sich von uns wünscht, ist unser Vertrauen und daraus erwachsen ganz viele andere Sachen, Dankbarkeit, ein geändertes Leben. Und ich kann einfach nur empfehlen, nochmal das Neue Testament zu lesen und etwas über die Vertrauenswürdigkeit von Jesus zu erfahren, wie er da beschrieben wird. Vielleicht mit einer inzwischen etwas anderen Brille, ihm etwas mehr zuzutrauen, dass er nicht dieser fordernde, unter Druck setzende Gott ist, sondern der Gott, der nichts mehr wünscht als unser Vertrauen.
Jetzt habe ich hier noch etwas Längeres, lese ich erstmal ein Stück vor. Ist Gott nicht etwas vollkommen anderes? Eine Ideologie, eine allgegenwärtige Wahrheit, die nicht nur im Christentum ihren Ausdruck findet, sondern in jeder Religion? So wäre Jesus nur einer unter vielen, Buddha, Sokrates, die alle dasselbe wollten. So, warte, erste Frage. Ja. Gott ist schließlich allgegenwärtig, warum sollte er sich dann nur in Jesus gezeigt haben?
Also danke für die Frage. Das waren ja genau die Fragen, die ich so im Hinterkopf hatte, als ich betont habe, dass für mich die einzige verlässliche erkenntnistheoretische Grundlage dafür, etwas über Gott zu sagen, die Selbstoffenbarung Gottes in Jesus Christus ist. Ich will ja gerade nicht an eine Ideologie glauben. Ich will ja gerade nicht an ein Gedankengebäude glauben. Und ich will mich gerade nicht letzten Endes doch sehr unzuverlässige Erfahrungen verlassen. Sondern ich möchte, und das ist auch durchaus ein existenzielles Interesse, mein Leben auf das gründen, was zuverlässig ist. Und natürlich ist diese Vorstellung von Gott als einer Ideologie oder einer gefühlten Wirklichkeit, die man in verschiedenen religiösen Phänomenen wahrnehmen kann, das ist eine sehr verbreitete Gottesvorstellung. Sie passt allerdings auch deswegen nicht, weil auch andere Religionen ja beanspruchen, die Wirklichkeit zu beschreiben, so wie sie tatsächlich ist. Und diese verschiedenen Beschreibungen der Wirklichkeit, die widersprechen einander zum Teil. Und für mich heißt Respekt vor anderen Religionen gerade, diese Unterschiede und diese Widersprüche wahrzunehmen und tolerant mit ihnen umzugehen, also die Menschen wertzuschätzen, ohne die Wahrheitsfrage zu relativieren. Und eine Vorstellung, die sagt, dass eigentlich alle das Gleiche meinen, relativiert diese unterschiedlichen Beschreibungen der Wirklichkeit in einer Weise, die auch anderen Religionen nicht gerecht wird. Das kann man gut nachprüfen, zum Beispiel im Gespräch mit Muslimen. Die können in aller Regel mit meiner Argumentation relativ gut.
Und die zweite Frage dazu, ist Gott nicht in uns allen? Sind wir nicht alle ein Stück von Gott?
Das ist eine Vorstellung, die sehr schön klingt. Nochmal, meine einzige Grundlage, etwas Zuverlässiges über Gott zu sagen, ist das, was er von sich in Jesus aussagt. Und in Jesus sagt er von sich aus, dass jeder Einzelne von uns von Gott einzigartig gemacht und einzigartig geliebt ist. Das, eine Sekunde, können gleich gerne ergänzen, das allerdings ein Unterschied weiterhin besteht zwischen Schöpfer und Geschöpf. Das ist eine zentrale Aussage der ganzen Bibel, dass immer da, wo der Mensch den Unterschied zwischen Gott und Mensch und Gott und geschöpflicher Welt verkennt, dass es da den Menschen schlecht bekommt. Und das müssen wir nur ins 20. Jahrhundert schauen. Da, wo menschliche Ideologien gottgleichen Status beanspruchten, da war das in aller Regel fatal. Also dieser Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf, den halte ich für zentral wichtig. Sie wollten noch was sagen. Ja, das Reich Gottes ist inwendig in euch, meint genau die Gegenwart Gottes, die uns in Jesus begegnet und die da, wo wir eine Beziehung mit Jesus eingehen, natürlich in uns auch spürbar wird. Das heißt aber nicht, dass wir dadurch selber göttlich werden. Wenn es bei Jesaja heißt, ihr seid Götter, können wir die Stelle nachher nochmal sagen, dann lese ich das so wie in Psalm 8, du hast uns wenig niedriger gemacht als dich. Also dann lese ich das so, dass dem Menschen schon ein besonderer Status zuerkannt wird. Aber natürlich nicht ein Status, der ihn auf die Ebene des einzigen Gottes des jüdischen Monotheismus hebt. Das wäre eine für das Alte Testament nicht denkbare Aussage. Sie können gleich gerne nachhaken, aber ich glaube, hier sind noch ein paar mehr Fragen. Also wie gesagt, vielleicht können wir das nachher einfach fortsetzen.
Hier unten haben wir jetzt im Moment keine Fragen mehr von euch.
Gibt es vielleicht noch Fragen spontan aus dem sagt man Plenum?
Ist es? Ja. Ja. Die Frage war, was ist mit dem Teufel? Da fällt mir ein Zitat von dem Schriftsteller C.S. Lewis ein, den ich sehr schätze. Der hat gesagt, es gibt zwei Irrtümer über den Teufel. Der eine ist, seine Existenz zu leugnen, der andere ist, sich übermäßig mit ihm zu beschäftigen. Also die Bibel gibt nicht ein dualistisches Weltbild her. Dualismus hieße, es gibt zwei Prinzipien, das Gute und das Böse, und die sind beide gleich stark und kämpfen miteinander. Das ist von der Bibel her nicht möglich, weil in der Bibel eindeutig ist, dass Gott der Herr ist über alles und dass Gott gut und zuverlässig ist. Und da, wo in der Welt eine widergöttliche Macht waltet, arbeitet, davon wird durchaus geredet, sehr zurückhaltend, aber davon wird geredet, da ist das nicht eine Macht, die genauso viel Kraft hat wie Gott. Wo diese Macht herkommt, wird in der Bibel nicht erklärt oder nur sehr andeutungsweise. Die beste Erklärung stammt allerdings meines Erachtens aus der jüdischen Mythologie, und die heißt, dass der Teufel ein gefallener Engel ist, mit anderen Worten eine auch von Gott geschaffene geistige Macht, aber unterschieden von Gott, die ihre Freiheit benutzt hat, um sich gegen Gott zu wenden. Das steht nicht in der Bibel, aber das ist die beste Erklärung, die ich kenne. Und die Punkte, wo wir das erfahren, sind genau die Punkte, wo das Böse, das Menschen tun, eine Eigendynamik gewinnt, die wir nicht mehr menschlich erklären können. Also zum Beispiel so ein Phänomen wie der Faschismus halte ich für eine dämonische Sache. Das sage ich in aller Vorsicht, damit ist ja nichts von der Verantwortung der Akteure der damaligen Zeit weggenommen. Aber ich glaube, an solchen Stellen merken wir, dass wir so ein zunächst mal erschreckendes Konzept auch brauchen. Davon wird in der Bibel geredet, allerdings sehr zurückhaltend. Jetzt sind wir, ja, die Frage war, kommt das Böse nicht direkt oder indirekt von Gott selbst? Jetzt sind wir ja bei den ganz metaphysischen Fragen angelangt. Also, die Schlüsselgeschichte für die Erklärung von ganz vielem, was in der Welt passiert, ist nach christlicher Überzeugung die Sündenfallgeschichte. Also die Geschichte, die erzählt, wie Menschen sich von Gott abwenden, in Misstrauen gegenüber Gott leben. Und die Möglichkeit zur Abwendung von Gott liegt in der Freiheit des Menschen. Das heißt, Gott hat nicht etwa das Böse geschaffen, sondern Gott hat die Freiheit des Menschen geschaffen, und zur Freiheit gehört die Möglichkeit des Scheiterns logisch dazu. Das heißt, das Böse ist sowas wie ein Strukturproblem. Es werden Dinge, die ursprünglich gut sind, in eine falsche Struktur gebracht und werden dadurch böse. Und die Möglichkeit zum Scheitern des Menschen liegt in der Freiheit des Menschen beschlossen. Wenn es diese Freiheit zum Scheitern nicht gäbe, wäre es allerdings auch keine echte Freiheit. Das ist zunächst mal das Wichtigste, was ich dazu zu sagen habe. Dass Gott dennoch selbst in den schrecklichsten Dingen, die in dieser Welt passieren, präsent ist und sogar in der Lage ist, diese Dinge zu gebrauchen und sie seinem Plan nicht widersprechen. Das ist tatsächlich auch eine biblische Auffassung. Das relativiert aber nicht das, was vorher allgemein über den Willen Gottes zu sagen ist. Ja. Ja, also das passt ja auch zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass davon durchaus geredet wird, dass es so eine widergöttliche Macht gibt. Und dass, wenn man sich die Geschichte der Menschheit gerade die letzten 100, 200 Jahre anguckt, realistisch anguckt, man auch ein solches Konzept braucht. Das heißt aber nicht, dass diese Macht als in irgendeiner Weise gleich stark oder gleich mächtig wie Gott angesehen wird. Das ist eine Aussage, die mit der Bibel nicht zu machen ist. Da hinten war noch eine Frage. Genau, hatten wir ja schon vereinbart, dass wir uns nachher noch darüber unterhalten.
Ja. Hier war auch noch eine Frage nochmal.
Ja, also das ist eine prophetische Ansage, die genau in diesen Kontext reingehört. In den Kontext von geschichtlichen Ereignissen, die für das Volk Israel als ganz katastrophal empfunden wird. Letzten Endes steckt dahinter eine Zusage. Also das gehört ja in die Zeit des Exils, diese Ansage, des babylonischen Exils, der Oberschicht Israels. Letzten Endes steckt dahinter eine Zusage. Selbst das, was ihr als nationale Katastrophe empfindet, sagt der Prophet im Auftrag Gottes, selbst das ist für Gott kein Hindernis, seinen Plan auszuführen. Also es ist nicht so, dass Gott willkürlich einfach Gutes und Schlechtes tut, sondern sogar das, was als geschichtliches Unglück empfunden wird, kann Gott einbauen in seinen Plan. Damit sind wir letzten Endes wieder beim Kreuz angelangt. Denn selbst das, was am Ende zum Kreuz führt, also menschliche Ungerechtigkeit durch die damaligen Autoritäten, wird ja von Gott eingebaut in seinen Plan, stellvertretend für uns unseren Tod auf sich zu nehmen. Damit wird das, was Menschen falsch gemacht haben, ja nicht etwa richtig. aber Gott ist so kreativ, dass er selbst das in seinen Plan integrieren kann. Ich nenne das immer das Jiu-Jitsu-Prinzip, also aus der Stärke des anderen eine eigene Stärke zu machen. Bitte, dann noch eine Frage?
Okay, ich glaube, jetzt machen wir mit Fragen so langsam Schluss. Schön, dass ihr so viele Fragen hattet. Gut, dass ihr sie